Viele Christen kennen das Gefühl, innerlich von Gott auf Abstand zu sein, nicht, weil er sich verändert hätte, sondern weil etwas die ungestörte Gemeinschaft belastet. Die Botschaft des ersten Johannesbriefes öffnet uns einen Blick hinter diese Erfahrung: Gott hat selbst für alles gesorgt, was unsere Beziehung zu ihm wiederherstellt, und zugleich zeigt er, wie diese Beziehung im Alltag lebendig bleibt. Zwischen Lehre und Leben steht dabei eine Person, Christus, und unser konkreter Umgang mit Sünde, mit seinem Wort und mit seiner Liebe. Christus als Sühnopfer und Sühnestätte, die Grundlage der Gemeinschaft. Wenn Johannes bekennt, und er selbst ist die Sühnung für unsere Sünden, und nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, öffnet er uns einen Raum, der weiterreicht als bloße Vergebung. Sühnung bedeutet nicht nur, dass eine Schuld beglichen wird, sondern dass eine gestörte Beziehung in einen Zustand des Friedens und der Freude überführt wird. Im Alten Bund war die Sühnungsdecke auf der Bundeslade der Ort, an dem das Blut gesprengt wurde und wo Gott dem Hohenpriester begegnete. Im Licht des Neuen Bundes erkennen wir, Christus ist nicht nur der Hohepriester, der mit Blut eintritt, sondern zugleich die Sühnungsdecke selbst, der Ort, an dem Gott und die Erlösten sich begegnen. Er ist der, der Sühnung schafft, und zugleich die Sühnestätte, an der Gemeinschaft wieder aufblüht. Nach ihrer biblischen Bedeutung führt die Sühnung zum Genuss, denn durch sie wird die Gemeinschaft zwischen Gott und uns möglich. Nach Paulus' Wort in Römer 3,25 hat Gott Christus als Sühnungsdecke hingestellt durch den Glauben an sein Blut. Das macht deutlich, dass Christus nicht nur der ist, der Sühnung vollbringt, sondern auch der Ort der Sühnung. Christus als Sühnungsstätte ist der Ort, an dem Gott und die Erlöste miteinander reden, Gemeinschaft haben und einander genießen können. So wird deutlich, warum das Bekennen der Sünde mehr ist als ein formaler Akt. Wo ein Kind nach einem Konflikt zum Vater kommt, seine Verfehlung ausspricht und die Vergebung annimmt, ist damit nicht alles gesagt. Erst wenn der Vater es in die Arme nimmt, ein neues Gespräch entsteht und vielleicht sogar ein Lachen, ist die Gemeinschaft wirklich wiederhergestellt. Ähnlich führt uns das Blut Christi nicht nur aus der Schuld heraus, sondern hinein in einen neuen Raum des Vertrauens, in dem wir vor Gott stehen, mit ihm reden und ihn genießen. Johannes erinnert uns, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das Reinigen des Blutes öffnet die Tür, doch die Gemeinschaft selbst ist Christus als unsere Sühnestätte, er ist das Klima des Friedens, der Ton des Gesprächs, die Freude, die zwischen Gott und uns hin und her geht. Wer so auf Christus sieht, bleibt im Glauben nicht bei der Vergangenheit des Kreuzes stehen, sondern erfährt seine Gegenwart. Nach einem aufrichtigen Bekennen kann eine stille, tiefe Freude im Herzen aufsteigen, die manchmal kaum in Worte zu fassen ist. Diese Freude ist nicht bloß ein psychologisches Aufatmen, sondern der Geschmack daran, dass Christus selbst unser Frieden geworden ist, unsere Nähe zu Gott, unser sicherer Ort. In ihm dürfen wir uns vor Gott aussprechen, ohne Angst, in ihm hört Gott uns an, ohne Distanz. Jede neu erfahrene Vergebung ist dann wie ein weiterer Schritt hinein in diesen Raum der Sühnung, in dem die Gemeinschaft nicht nur objektiv möglich ist, sondern tatsächlich gelebt wird. In der Praxis unseres Glaubens bedeutet das, wir müssen uns nicht mühsam einen Zugang zu Gott erarbeiten oder in uns selbst eine entsprechende Stimmung erzeugen. Der Zugang ist eine Person. Wo wir uns im Glauben auf Christus als unsere Sühnung stützen, trägt er die ganze Last der Wiederherstellung. Er ist der Boden, auf dem wir stehen, das Dach, das uns schützt, und die Luft, die wir atmen, wenn wir mit Gott sprechen. So kann selbst aus schmerzhaftem Bekenntnis eine leise Dankbarkeit werden, mitten in der Erinnerung an unser Versagen begegnen wir neu der Treue Gottes und der unermüdlichen Fürsprache Christi. Und gerade dort, wo wir uns am schwächsten sehen, wird die Gemeinschaft am kostbarsten, weil sie ganz auf ihm ruht, der unsere Sühnung und unsere Sühnestätte ist. Und er selbst ist die Sühnung für unsere Sünden, und nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wer Christus so als Sühnopfer und Sühnestätte erkennt, muss vor der eigenen Sünde nicht fliehen, sondern darf sie im Licht nennen und gleichzeitig wissen, der Weg zurück in die Nähe des Vaters ist bereits bereitet. Auf diesem Boden wird Vergebung zu einem Ort des Genusses, und jede Wiederherstellung vertieft die Gemeinschaft mit Gott, anstatt sie nur äußerlich zu reparieren. Sünde ernst nehmen, erste Bedingung für gelebte Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Gott wird nicht dadurch gestört, dass Gott sich verändert, sondern dadurch, dass wir uns an die Finsternis binden. Johannes fasst es nüchtern, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und dass überhaupt keine Finsternis in ihm ist. Wo Gott Licht ist, kann Sünde nicht einfach übergangen werden. Schon eine kleine Verstellung, ein bewusst festgehaltener Groll, eine gepflegte Unaufrichtigkeit legt einen Schleier über das Gespräch mit Gott. Die Erlösung nimmt uns nicht die Verantwortung ab, sondern schenkt uns die Möglichkeit, mit jeder Sünde zu Gott zu kommen, ohne von ihm verworfen zu werden. Im ersten Abschnitt über die Bedingungen der göttlichen Gemeinschaft ist die Sünde das Problem, das unsere Gemeinschaft beeinträchtigt. Wenn wir sündigen, müssen wir bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wird uns das Blut Jesu von unseren Sünden reinigen. Dann wird der Vater in seiner Treue und Gerechtigkeit uns unsere Sünden vergeben und uns von Ungerechtigkeit reinigen. Darum bindet Johannes die Gemeinschaft an das Bekenntnis, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bekenntnis heißt hier nicht, sich in Schuldgefühlen zu verlieren, sondern im Licht Gottes das zu benennen, was dem Licht widerspricht. Wer Sünde verharmlost oder verschweigt, mag nach außen hin fromm erscheinen, doch innerlich wird der Raum der Gemeinschaft enger, die Freude matter, die Führung Gottes dunkler. Wo aber ein Mensch lernt, vor Gott nicht mehr zu beschönigen, sondern zu nennen, was ist, wird das Blut Jesu nicht Theorie bleiben. Es wirkt tatsächlich, Schuld wird vergeben, aber auch die innere Bindung an die Ungerechtigkeit wird gelöst, und das Herz wird neu auf Gott ausgerichtet. In diesem Sinn ist die göttliche Gemeinschaft kein Automatismus. Wir sind durch Christus endgültig in die Familie Gottes aufgenommen, daran rührt kein Fehltritt. Aber innerhalb dieser geschenkten Beziehung gibt es ein lebendiges Hin und Her, ein Bleiben im Licht oder ein Ausweichen ins Halbdunkel. Sünde ist nicht nur Gesetzesbruch, sondern immer auch Beziehungsbruch. Gerade weil Gott uns nahe ist, schmerzt sie die Gemeinschaft. Und gerade weil Christus unser Anwalt beim Vater ist, kann sie durch Bekenntnis und Reinigung wieder in eine vertiefte Nähe verwandelt werden. Der, der uns aufdeckt, verurteilt uns nicht, der, der uns verteidigt, entschuldigt nicht, sondern führt uns durch das Licht hindurch in einen klareren, freieren Umgang mit Gott. So entsteht im Lauf der Zeit eine geistliche Wachheit, man macht nicht Listen von möglichen Sünden, sondern wird innerlich feiner dafür, wo etwas zwischen uns und Gott tritt. Ein unausgesprochenes Wort, ein hartes Urteil, ein heimlicher Stolz, alles das verliert seine scheinbare Harmlosigkeit, wenn man es im Angesicht Gottes sieht. Aber zugleich wächst das Vertrauen, hinter jeder Entdeckung steht derselbe treue Vater, derselbe Hohepriester, dasselbe Blut. Sünde ernst zu nehmen bedeutet daher nicht, in Angst zu leben, sondern die göttliche Vorsorge ernst zu nehmen. Jeder Tag kann so zu einem Weg mit Gott werden, auf dem Licht und Bekenntnis nicht Bedrohung, sondern die Tür zu frischer Gemeinschaft sind. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und dass überhaupt keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wo Sünde nicht bagatellisiert, sondern im Licht Gottes erkannt und bekannt wird, bleibt die Beziehung zum Vater nicht in ständiger Unsicherheit hängen. Stattdessen wächst ein Lebensstil der aufrichtigen Gemeinschaft, Sünde stört, ja, aber sie muss nicht herrschen, denn das Blut Christi, die Treue des Vaters und die Fürsprache des Sohnes stehen beständig bereit, um das, was trennt, zu beseitigen und den Raum der Nähe immer neu zu öffnen. Sein Wort halten und in der Liebe wachsen, zweite Bedingung der Gemeinschaft. Nachdem Johannes das Problem der Sünde und den Weg der Reinigung entfaltet hat, wendet er sich einer zweiten Bedingung der Gemeinschaft zu, dem Halten des göttlichen Wortes. Er schreibt, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Erkennen Gottes ist für ihn kein bloßes Wissen, keine Sammlung von Lehren, sondern ein Leben, das von einem inneren Gehorsam durchzogen ist. Wer sagt, Gott erkannt zu haben, aber in seinem Tun von Gottes Willen unberührt bleibt, täuscht sich über sich selbst und die Wirklichkeit der Gemeinschaft. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit. Die Verse 3 bis 11 behandeln die zweite Bedingung, die zweite Voraussetzung für unsere Gemeinschaft mit Gott, nämlich die Voraussetzung, dass wir das Wort des Herrn halten und die Brüder lieben. Gemeint sind dabei nicht einfach die Gebote der alten Ordnung, sondern das Reden Christi und seiner Apostel im neuen Bund, an dessen Spitze das neue Gebot der Liebe steht. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Dieses Gebot ist nicht eine zusätzliche Last, sondern die Form, in der das Leben Gottes in uns Gestalt gewinnt. Wenn Gottes Liebe uns erreicht und in Christus sichtbar geworden ist, bleibt sie nicht abstrakt. Sie drängt danach, in unserem Umgang mit Geschwistern, mit Fremden, ja mit Gegnern sichtbar zu werden. Wo dieses Gebot ernst genommen wird, wird Gemeinschaft nicht nur als vertikale Beziehung zu Gott verstanden, sondern als gelebte horizontale Realität unter denen, die zu ihm gehören. Johannes verschiebt den Blick dann von den Geboten zum Wort als Ganzem, wer auch immer aber sein Wort bewahrt, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollkommen gemacht worden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Das Wort Gottes ist nicht nur Anweisung, sondern Träger des göttlichen Lebens. Jesus selbst bezeugt es, der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wo dieses Wort nicht nur gehört, sondern bewahrt wird, das heißt, im Herzen gehalten, in Entscheidungen einbezogen, in Konflikten erinnert, beginnt es unser Innerstes umzugestalten. Die Liebe Gottes, die bereits vollkommen ist, gewinnt dann in uns ihren Raum, reift in ihrem Ausdruck und wird vollkommen gemacht in der Weise, wie sie unser Denken, Fühlen und Handeln durchdringt. Das Halten des Wortes ist daher mehr als moralische Anstrengung. Es ist Antwort auf eine erfahrene Liebe. Gott liebt zuerst, sein Wort leuchtet in diese Liebe hinein, zeigt, wie sie sich in unserem Alltag entfalten will. Indem wir uns diesem Wort nicht verweigern, sondern ihm Raum geben, wächst in uns eine neue Spontaneität, was einst als Gebot von außen wirkte, wird immer mehr zur inneren Neigung, zur Freude daran, im Sinn Jesu zu handeln. So entsteht ein stiller Kreislauf, die Liebe kommt von Gott, sie erreicht uns im Wort, sie bewegt uns zu einem veränderten Wandel, und in diesem Wandel kehrt sie als geliebte Liebe zu Gott zurück. In diesem Hin und Her der Liebe wird die Gemeinschaft nicht nur geschützt, sondern vertieft, und wir erkennen an unserem eigenen Leben, dass wir in ihm sind, mit Christus verbunden. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer auch immer aber sein Wort bewahrt, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollkommen gemacht worden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer das Wort Christi nicht als bloße Forderung, sondern als Träger von Geist und Leben bewahrt, erlebt, dass die Liebe Gottes in ihm konkret Gestalt annimmt. So wird die Gemeinschaft mit Gott im Alltag nicht an der Oberfläche der Gefühle festgemacht, sondern in einem wachsenden, liebevollen Gehorsam sichtbar, der unser inneres Zeugnis stärkt. Wir sind in ihm und leben aus dem, was er gesprochen hat. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.